Seit über 200 Jahren rauchen in Deutschland die Hochöfen. So lange wird bei uns schon Rohstahl produziert, aber die gesamte Branche steht ordentlich unter Druck und überhaupt vor einer ungewissen Zukunft. Stahl herzustellen ist eine ziemlich schmutzige und teure Angelegenheit und die internationale Konkurrenz ist gewaltig. Deutschlands größter Stahlkocher ThyssenKrupp im Ruhrgebiet steckt in einer tiefen Krise. Seit Wochen herrscht da heilloses Chaos. Es gibt also einiges zu besprechen und da passt es ziemlich gut, dass nur 10 Kilometer südlich der ThyssenKrupp-Werkstore heute der deutsche Stahlgipfel, so nennt sich der, stattfindet. Ich habe vorab mit Stefan Lechtenböhmer gesprochen. Er ist Professor für nachhaltiges Technologiedesign an der Uni Kassel. Ich habe ihn gefragt, wir sind auf eine Zahl gestoßen, die wir erstaunlich fanden. 180 Kilo, so viel Stahl brauchen wir pro Kopf in Deutschland jedes Jahr. Wo steckt denn der überall drin?
Ja, es ist tatsächlich immens viel Stahl, was wir brauchen. Ich hätte sogar gesagt, es ist um etwas mehr. Stahl steckt zum Beispiel in Gebäuden, Wohnhäusern, Bürogebäuden, aber natürlich auch in Brücken, Straßen, Eisenbahnen jede Menge. Also in der gesamten gebauten Infrastruktur, auch in der, die man nicht sieht, alles was unterirdisch ist. Und dann natürlich in den Autos, die sieht man jetzt wesentlich besser. Es hat ja inzwischen auch pro Kopf jeder Deutsche ein halbes Auto vor der Tür stehen. Und da ist auch ungefähr eine Tonne Stahl drin in jedem Auto. Also das sind die zentralen Bereiche, für die wir Stahl brauchen.
Jetzt hängen rund 90.000 Arbeitsplätze direkt an der Stahlbranche und viele Millionen sind dann nochmal eng damit verflochten. Wie systemrelevant aus Ihrer Sicht ist denn die Branche insgesamt?
Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Frage. Klar ist auf jeden Fall, dass viele wichtige Wirtschaftsbranchen in Deutschland, wie die Automobilindustrie, wie der Maschinenbau, aber auch viele andere, wie die Bauindustrie, letztlich Stahl einsetzen. Und da ist zumindest in einigen Bereichen, wo es um besonders spezielle Stahlgüten geht, besonders hohe Qualitäten, sicherlich von großem Vorteil, wenn man eine Nähe zwischen dem weiterverarbeitenden Betrieb, also zum Beispiel der Automobilindustrie und dem Stahlwerk hat, weil man sich da einfach besser abstimmt, bessere Logistik hat, aber auch gemeinsam Forschung und Entwicklung betreiben kann. Es gibt andere Bereiche, zum Beispiel die Bauindustrie. Wenn Sie da Baustahlmatten nehmen, da würde ich mal sagen, die können Sie auch importieren. Da passiert jetzt nicht viel und die kann man auch wahrscheinlich aus sehr vielen Ländern der Welt im Prinzip importieren, sodass auch hier die Abhängigkeit nicht so hoch ist. Also man muss es, glaube ich, differenziert sehen.
Da kommen Sie zu einem wichtigen Punkt. Wir haben natürlich eine sehr, sehr große Konkurrenz aus dem Ausland. China zum Beispiel produziert pro Jahr über 1 Million Tonnen Rohstahl, dreimal so viel wie Deutschland. Auf lange Sicht gesehen, hat die Stahlbranche bei uns überhaupt eine Überlebenschance?
Also vielleicht nochmal ganz kurz, es stimmt. Etwa die Hälfte der globalen Stahlproduktion ist in China. Das ist sogar nach meiner Rechnung mehr als 20 Mal so viel, wie wir in Deutschland machen. Und deswegen ist natürlich die aktuelle Krise in China auch ein Problem, weil natürlich die versuchen, einen kleinen Teil ihrer Produktion, aber das ist dann für uns schon eine Menge, zu exportieren. Ich glaube schon, dass die Stahlindustrie in Deutschland auch eine Zukunft hat, eben gerade in den Bereichen, wo es um innovative Themen geht, wie Maschinenbau, Fahrzeugbau, wo wir hochqualitative Produkte haben und sicherlich auch für die Zukunft Wertschöpfungsketten erhalten können.
Jetzt wollen wir in Deutschland ja irgendwann klimaneutral sein. Das heißt, der Staat will auch diese Branche grün umbauen, setzt darauf, dass Stahl umweltfreundlich erzeugt wird mit grünem Wasserstoff. Das kostet aber viele, viele Milliarden. Ist es jetzt wirklich eine Investition in die Zukunft oder wird da gerade vielleicht auch viel Geld versenkt?
Also auf jeden Fall müssen wir eben klimaneutral werden und Stahl ist weltweit wie auch in Deutschland für ungefähr 8% der Treibhausgase, der CO2-Emissionen direkt verantwortlich. Also sehr relevant und sehr wichtig, dass wir da umsteigen. Aber Sie haben richtig gesagt, es ist relativ teuer und natürlich gerade in so einer Situation, wo der Stahlmarkt eh angespannt ist, muss man sowas durchhalten können. Deswegen brauchen die Unternehmen da eben auch Unterstützung. Ich glaube, dass wir trotzdem damit Chancen haben, in Deutschland das zu machen, weil momentan sind wir da mitführend. Also Skandinavien ist dabei, sind sogar ein kleines bisschen schneller, aber auch die Chinesen bemühen sich, in die Technik reinzugehen. Also ich glaube, dass das langfristig die Technologie der Zukunft ist.
Jetzt kann man ja aber auch grüne Energie für die Stahlerzeugung anderswo deutlich preiswerter produzieren. Ist es nur die Nähe, die es bei manchen Branchen, die Vernetzung, die es braucht? Oder warum kauft Deutschland den Stahl nicht einfach da ein, wo er umweltfreundlicher und auch billiger produziert werden kann?
Also momentan gibt es ihn woanders noch nicht umweltfreundlicher und billiger oder kaum umweltfreundlicher und billiger. Ich glaube, dass wir einen Teil davon sehen werden. Also, dass Teile unserer Wertschöpfungsketten tatsächlich sich verlagern. Das kann auch sehr spannend sein, beispielsweise für Länder wie Südafrika, die ja heute auch sehr viel Kohle und Stahl und Erz haben. Und die könnten aber auch mit ihren großen erneuerbaren Potenzialen zum Beispiel dann grünes Eisen exportieren oder eben auch grünen Stahl. Und ich glaube, dass wir sowas auch sehen werden in der Zukunft.
Jetzt findet also in Duisburg dieser Stahlgipfel statt. Wirtschaftsminister Habeck kommt da vorbei, Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst, Politikerinnen, Politiker aus allen anderen Bundesländern, Wirtschaftsvertreter, Gewerkschaften. Ist das bloße Symbolpolitik, die da betrieben wird auf diesem großen Treffen, oder erhoffen Sie sich da echte Impulse?
Also natürlich ist es so, dass auf dem Gipfel selber nicht viel entschieden wird. Aber ich glaube, ein ganz wichtiges Element ist eben, dass branchenübergreifend, aber auch national alle Akteure da zusammenhalten und gemeinsame Konzepte entwickeln, weil es eben daran liegt, die Technologie umzubauen. Also das ist ein sehr komplexes Politikpaket oder Strategiepaket, was wir da vor uns haben, was keiner der Akteure alleine letztlich stemmen kann.